Also der Trump ist ja jetzt dann auch schon in seiner zweiten Amtszeit wieder etwas länger zurück. Was, 10 Monate oder sowas, 10 Monate. Auch der Liberation Day, wo er diese Zölle ausgerufen hat, liegt jetzt schon wieder ein bisschen in der Vergangenheit. Und wir sind ja jetzt auch mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo vielleicht so dieses anfängliche Erschrecken darüber, was der Trump jetzt in seiner zweiten Amtszeit ziemlich konsequent an- oder auch absagt, also dass er eben die Welt mit diesen Zöllen überzieht, dass er im Zuge dessen Investitionen, Käufe von Energieträgern in riesigem Ausmaß und sonstigen Gütern erpresst, dass er sich aus dem Ukraine-Krieg zurückziehen will, dass er in diesem Sinne auch die Europäer nicht mehr so gegen Russland unterstützen will, wie Amerika das bis gestern noch getan hat. Wo auch die Verachtung, die damit einhergegangen ist, die ihm gerade aus der hiesigen Öffentlichkeit entgegengestrahlt ist, also dass der Trump blöd ist, dass der nicht weiß, wie Wirtschaft funktioniert, dass der damit am Ende sein Land bloß gegen die Wand fährt, dass ihm dafür seine Wähler ja wohl auch irgendwann aufs Dach steigen werden und so weiter. Wo das jetzt mittlerweile einem Realismus gewichen ist, sage ich mal, vielleicht auch einer gewissen Gewährigkeit, dass das jetzt halt die Welt ist, in der wir leben. Dass auch keiner im Ernst erwartet, dass die morgen wieder so aussieht, wie sie gestern mal ausgesehen hat. Eine Welt, von der man erfährt, dass in ihr die Regeln des freien, des fairen Welthandels nicht mehr geachtet werden, in der bloß das Recht des Stärkeren zählt, in der Europa schwer aufpassen muss, dass es zwischen den Weltmächten Amerika und China nicht einfach zerrieben wird, in der Deutschland um die Rettung seiner Wirtschaft kämpfen muss. Also wo im Wesentlichen eigentlich immer eins interessiert, nämlich, dass wir, dass Deutschland, dass Europa in dieser Welt bestehen muss. Was das alles heißt, was das alles nötig macht, das kriegt man jetzt so Stück für Stück mit. Eins ist jedenfalls, glaube ich, schon mal ziemlich klar, nichts Gutes. Also Europa muss irgendwie auch können, was der Trump einem vorlegt. Dafür ist einiges fällig, in Sachen Rüstung, auch in Sachen Verarmung. Und auch was das angeht, also was diese Konsequenzen angeht, seid ihr auf den Büchertisch verwiesen. Auch dazu gibt es das eine oder andere Angebot im Gegenstandpunkt. Uns soll jetzt heute aber mal die andere Seite interessieren, also das, was dabei eigentlich in der Regel weniger interessant ist. Nämlich, wie man sich diese neue Politik vom Trump erklärt. Woran der Mann sich stört, wo das herkommt, worin das seinen Grund hat und umgekehrt, welche Schlüsse er daraus zieht. Wie er das, was ihn stört, beseitigt. Und ich will jetzt vor allen Dingen einfach mal eine These vorneweg stellen, die will ich jetzt auch gar nicht für sich groß erläutern, sondern das soll jetzt der Vortrag einlösen. Aber damit ihr schon mal vor Augen habt, worum es heute gehen soll. Und diese These heißt, das, was der Trump da auf seine vielleicht ziemlich erratische, aber dann auch wieder sehr passende Art verkörpert. Das ist eine Notwendigkeit der amerikanischen Staatsräson. Das ist nicht einfach die Zerstörung, sondern das ist auch die Vollendung der amerikanischen Nachkriegsordnung. Also, das wollen wir heute versuchen einzulösen. Überlegt euch, ob es euch einleuchtet. Ihr dürft auch, wenn ihr zwischendrin schon Bedarf verspürt, eine Frage zu stellen oder einen Einwand zu bringen, das einfach machen. Ihr müsst jetzt nicht warten, bis wir fertig sind. Ich will mal anfangen mit dem, was mich stört. Mit der Krisendiagnose, die er stellt. Dazu lese ich jetzt mal die ersten zwei Zitate vor. Das erste ist von Trump selber. Er sagt, jahrzehntelang wurde unser Land geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt und ausgeraubt. Von nahen und fernen Nationen, von Freunden und Feinden gleichermaßen. Unser Handelsminister drückt das ungefähr so aus, wir haben ein Handelsdefizit von 1,2 Billionen Dollar. Und der Rest der Welt hat einen Überschuss gegen uns. Der Rest der Welt hat uns all die vielen Jahre abgezockt. Warum hat Europa einen Handelsüberschuss? Was ist denn an Europa so besonders? Weil im Ernst sind sie in einer anderen Welt als wir. Warum verkaufen sie uns jedes Jahr 200 Milliarden mehr? Weil es nicht fair zugeht. Die Regeln sind nicht fair. Nehmen wir mal dieses Stichwort Handelsdefizit. Das ist ja sehr einschlägig beim Trump. Kommt ja immer wieder gerne darauf zurück, als überhaupt das gilt dafür, was in den Handelsbeziehungen Amerikas schiefläuft. Und das ist, auch wenn natürlich die Beschwerden über das Handelsdefizit ungefähr so alt sind wie das Handelsdefizit selber, das ist vielleicht in einer Hinsicht erstmal durchaus verwunderlich. Weil ein praktisches Problem ist den USA daraus jedenfalls nicht erwachsen. Das Problem, dass andere Nationen, weniger potente Nationen als die USA, üblicherweise kriegen, wenn sie notorisch unter einer negativen Handelsbilanz leiden. Das kennen die USA überhaupt nicht. Wenn die Unternehmen eines Landes ihr Geld im Wesentlichen dadurch verdienen, dass sie importieren, viel mehr als dass sie exportieren, dann heißt das für jedes andere Land auf der Welt, dass sich das in einem Abfluss von Reichtum, in einem Abfluss von Geld bemerkbar macht, der tendenziell die Fähigkeit dieses Landes, den Import weiter zu leisten, untergräbt. Für jedes andere Land auf der Welt ist es so, dass es sich vor die Notwendigkeit gestellt wird, am Weltmarkt mehr zu verdienen, wenn es zahlungsfähig bleiben will. Aber in die Verlegenheit, dass die USA tatsächlich ihre Handelsbilanz ausgleichen müssen, weil sie sich den Import ansonsten nicht mehr leisten können, sind sie nie gekommen. Den Import zu bezahlen, ist nicht das Problem der USA. Es ist ja noch nicht mal so, dass das Handelsbilanzdefizit im Dollar geschadet hätte. Oder dass die USA sich ihre Schulden nicht mehr leisten können, mit denen sie dieses Defizit bezahlen. Nichts davon ist der Fall. Also von daher das Problem, das Trump mit der Handelsbilanz hat, das hat jetzt erstmal erkennbar nichts damit zu tun, dass dieses Land so, in dem Sinn in einer Notlage wäre, in einer Defensive wäre, dass es tatsächlich so etwas wie eine drohende Zahlungsunfähigkeit abwenden müsste. Das Problem, das Trump mit der Handelsbilanz hat, das hat erstmal nichts damit zu tun, was ein Land wie Argentinien zu verzeichnen hat. Das ist nicht die Sorge, die den Mann umtreibt. Aber ein Niedergang entdeckt er darin schon. Das, was der Trump in sowas wie dem Rust Belt, also ja, dem Niedergang von Städten, die ehemalige Industriezentren waren. Und wo man dann im Fernsehen lauter verkommene Häuser nebeneinander aufgereiht sieht. Am Zustand der Stahlindustrie oder an immer weniger Schiffen, die der Schiffsbau leistet und so weiter. Was der Trump daran sieht, das ist, dass Amerika Teile seiner Industrie geopfert hat. Und worauf er dabei guckt, was ihm in der Sache da vor Augen steht, wenn er sich in diesem Sinne über seine negative Handelsbilanz ärgert, das ist erstmal gar nichts anderes als die Konsequenz davon, dass Amerika die kapitalistische Konkurrenz freigesetzt hat, international freigesetzt hat. Also dass amerikanische Geschäftemacher sich in dem Sinne um möglichst große Gewinne kümmern, wie es ihr Geschäft ist, sich um eine dafür nützliche, also möglichst billige Produktion kümmern, indem sie gerne und viel auf billige Güter aus dem Ausland statt auf teurere aus dem Inland zurückgreifen. Dass sie, wenn sie über die entsprechende Kapitalgröße verfügen, auch nicht nur auf Produkte aus dem Ausland zugreifen, sondern dass sie gleich ihre Produktion in Teilen oder in Gänze ins Ausland verlagern. Also dass sie mit ihren Dollars auswärts Fabriken errichten, Rohstoffe, Vorprodukte, billige Arbeitskräfte einkaufen, um auf dem Wege, also mit dieser wunderbaren Mischung aus Kapitalgröße und billigen Standortbedingungen konkurrenzfähig zu produzieren, also einen Weltmarkt zu beliefern, inklusive dem amerikanischen Markt. Also insofern, was der Trump beklagt, der Zustand der amerikanischen Industrie, der ist die Kehrseite davon, dass auch die USA sich als Standort, als Kapitalstandort definieren. Also soll heißen, dass die USA ihren Reichtum nicht einfach in ihren nationalen Grenzen vermehren, sondern dass sie ihrem Kapital die Welt als Mittel, als Sphäre der Akkumulation erschlossen haben. Dass insofern also auch die USA als Staat mit anderen Nationen um die Resultate dieser freigesetzten Akkumulation konkurrieren. Eine Konkurrenz, in der alle Nationen sich auf diesen freigesetzten Handel in einer Weise beziehen, dass sie ihm unter Bedingungen stellen, die den Nutzen möglichst bei ihnen, den Schaden möglichst bei den anderen verordnen zu sein. Also das heißt, die Kehrseite davon, dass die USA dem eigenen Kapital die Welt, ja, wie gesagt, als Mittel, als Wäre der Akkumulation erschlossen haben, heißt, dass sie genau damit auch sich, ihren Standort, dieser Konkurrenz ausgesetzt haben. Dass sie es dieser Konkurrenz überlassen haben, welche nationalen Standortbedingungen, welche nationalen Ressourcen benutzt werden und wie weit oder auch nicht. Und ich will nochmal daran erinnern, also genau das, dass Amerika diese Kehrseite hinnehmen muss, dass es zur Benutzung der Welt dazugehört, dass auch in Amerika Reichtumsressourcen brachgelegt werden, das will der Trump nicht hinnehmen. Das ist seine Krisendiagnose. Und wie ich am Anfang gesagt habe, nicht, also ja, im speziellen Fall der USA, nicht, weil die USA sich das nicht leisten können. Nicht, weil die USA darüber ihre Fähigkeit, diesen Import zu finanzieren, untergraben. Und das kann einem jetzt vielleicht einerseits auf den ersten Blick ein bisschen absurd vorkommen, es ist aber auf der anderen Seite auch ziemlich folgerichtig. Es ist aufschlussreich, weil das, was der Trump mit dieser sehr offensiven Unzufriedenheit über diese Konsequenz eines freigesetzten Marktes, einer freigesetzten Konsequenz, Konkurrenz, was er damit bemängelt, das ist eine Auskunft darüber, was in unserer modernen Welt Reichtum überhaupt ist, worum es überhaupt geht, wenn Nationen sich um Reichtum und seine Vermehrung kümmern und darum konkurrieren. Weil der Reichtum der Nationen, und das macht der Mann sehr deutlich, besteht nicht darin, dass es einem Land leicht fällt, auf die für die Reproduktion der gesellschaftlichen für die Reproduktion der Gesellschaft notwendigen Güter zuzugreifen. Der Reichtum der Nation besteht nicht darin, dass es eine Nation fertig bringt, sich die für die Reproduktion notwendige Arbeit möglichst zu ersparen, sondern es ist umgekehrt. Das, was der Mann demonstriert, das ist das kapitalistische Reichtum, dass der Reichtum der modernen Nationen überhaupt darin besteht, dass, und zwar auf immer wachsender Stufenleiter, möglichst alles an nationalen Potenzen, nationalen Ressourcen auch angewendet wird. Dass alles, was in einer Nation eine Ressource ist und was eine Ressource ist, da gibt es genau einen Maßstab, nämlich was sich rentabel ausnutzen lässt. Dass alles, was eine nationale Ressource ist, auch ausgebeutet wird und dass alle Arbeit, die es dafür braucht, auch stattfinden soll. Dass von dieser Arbeit möglichst viel stattfinden soll. Das ist der Reichtum der Nationen. Das demonstriert Trump mit seiner Unzufriedenheit, mit seinem Unwillen, dieses Handelsdefizit, diesen Niedergang der amerikanischen Industrie einfach weiter hinzunehmen. Es ist in diesem Sinne auch sehr passend, dass der Trump dafür sich immer wieder gerne auf den hardworking American beruft, auf die arme Sau, die in diesen zerstörten Industriezentren jetzt keine Arbeit findet und sich womöglich mit ein, zwei oder drei schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs rumschlagen muss. Passend nicht, weil der Trump im Ernst das Problem von denen hätte. Also die können halt ihre Rechnungen nicht bezahlen. Das Problem hat Trump nicht. Aber dass sie ihre Rechnungen deswegen nicht bezahlen können, weil sie die Arbeit nicht mehr leisten dürfen in diesen Industrien, das ist die Verbindung. In dem Sinne steht ihr Leid überhaupt für das Leiden der Nation. In dem Sinne ist ihnen geklaut worden, was den USA geklaut worden ist. In diesem Sinne hat man den Reichtum der USA, nämlich die Arbeit, geklaut. Und damit macht Trump Schluss. Ja, was heißt das für den Weltmarkt? Wie muss der aussehen? Ich lese mal das nächste Zitat vor. Das ist auch erstmal wieder eine Kritik an diesem Weltmarkt, die er bislang gegangen ist, aber eine, die in diesem Sinne, glaube ich, sehr aufschlussreich ist. Das ist wieder vom Handelsminister, der sagt, Sie müssen begreifen, dass dies eine Frage der nationalen Sicherheit ist, okay? Ich meine, wir stellen in diesem Land keine Medikamente mehr her, wir stellen keine Schiffe her. Wir haben nicht genug Stahl und Aluminium, um in den Krieg zu ziehen, okay? Alle unsere Halbleiter werden im Ausland hergestellt. Jeder Knopf, den wir drücken, wenn wir versuchen, unser Auto zu starten oder unsere Mikrowelle zu benutzen, das sind alles Halbleiter. Sie werden alle anderswo hergestellt. Wir müssen endlich anfangen, uns zu schützen. Also die nationale Sicherheit ist bedroht. Was heißt das? Was stört ihn? Das, was damit mal als allererstes zum Ausdruck kommt, das, was hier der Handelsminister stellvertretend am Weltmarkt entdeckt, das ist, er stiftet Abhängigkeit. Dass Amerika mit seiner Reichtumsproduktion auf die Ressourcen andernorts zugreift. Das heißt eben umgekehrt auch, dass es dafür von dem Willen anderer Staaten abhängt, diesen Zugriff zu erlauben. Und dass das anderen Staaten womöglich sogar erlaubt, diese Abhängigkeit gegen Amerika auszunutzen. Und das ist für Lutnick, für den Handelsminister, und zwar jetzt auch gar nicht einfach punktuell, also gar nicht einfach im Verhältnis zu bestimmten Mächten, sondern richtig grundsätzlich, überhaupt, ein unaushaltbarer Zustand. Dass es Amerika überhaupt nötig hat, sich auf den Willen von anderen Mächten einzulassen, weil es sie braucht, das ist, was er als Angriff auf die nationale Sicherheit ausdrückt. Amerika darf nicht angewiesen sein auf Import, sondern es muss umgekehrt sein. Es darf in keiner wichtigen Branche eine Abhängigkeit von auswärtigen Lieferanten existieren, sondern das Land muss auf allen Feldern das Zentrum der Weltwirtschaft entweder bleiben oder wieder werden. Handel, das heißt für die Trump-Administration Handel ist überhaupt nur dann gut, ist überhaupt nur dann nützlich, wenn Amerika auf ihn nicht angewiesen ist. Wenn alles, was diese Nation zum Funktionieren der Wirtschaft, zur Reproduktion des Volkes, des Staates braucht, selber leisten kann, selber herstellen kann. Also nur, wenn der Welthandel die Reichtumsproduktion in Amerika nicht ersetzt, sondern nur ergänzt, wenn er freier Zusatz ist zu dem, was die Nation selber kann, dann ist Amerika auch nicht abhängig vom Willen oder der Kooperationsbereitschaft anderer Länder, dann dient der Handel Amerika. Was dabei unterstellt ist, wovon Lacknick dabei offensichtlich einfach ausgeht, das ist, dass dieser Handel sehr grundsätzlich ein Gewaltgegensatz zwischen diesen Nationen ist. Dass die Konditionen dieses Handels, also von dem, was man vielleicht manchmal auch etwas beschönigend internationale Arbeitsteilung, dass das eine Gewaltfrage ist. Und zwar eine Gewaltfrage, bei der die USA es nicht mehr aushalten, dass sie eine Relativierung ihrer Kriegsfähigkeit hinnehmen müssen. Die Fähigkeit, Zwang gegen fremde Hoheiten auszuüben, den Willen fremder Staaten zu bestimmen, das darf nicht ausgerechnet dadurch beschädigt werden, dass Amerika diese Staaten in Anspruch nimmt, dass es Handel mit ihnen treibt. Amerika unter Trump besteht darauf, dass es immer, ohne Rücksicht nehmen zu müssen, alle Feindschaften, alle Gegensätze, die es fällig findet, auch ansagen kann. Das ist ausgedrückt in diesem, wir haben nicht genug Stahl, nicht genug Aluminium. Wir sind womöglich angewiesen auf die Rohstoffe eines Landes, die wir für unsere Panzer brauchen, und zwar eines Landes, gegen die wir diese Panzer gerade bauen. Das nimmt Amerika nicht mehr hin. Also Weltmarkt, Welthandel, wie Trump ihn auf die Tagesordnung setzt, wie er ihn will. Heißt, er ist überhaupt nur dann für Amerika ein Mittel, das muss Amerika herstellen, dass die Ausweitung der Reichtumspotenz über die eigenen Grenzen hinaus unmittelbar zusammenfällt mit der Freiheit der Macht, diese Potenzen ganz nach eigenem Bedarf, ohne Rücksicht auf die dafür angesprochenen Konkurrenten einsetzen zu können. Und dass so ein Welthandel auch zu haben ist, dass der auch zu haben sein muss, da sind Sie sich eigentlich sicher. Weil immerhin ist doch die USA auch nicht einfach noch ein Konkurrent, auch nicht einfach ein starker Konkurrent. Ich verweise auf das nächste Zitat. Da haben wir den Berater Stephen Myron zitiert. Und er drückt diese Sonderstellung der USA aus. Also nehmen wir ihn mal beim Wort. Der sagt: Heute möchte ich über das sprechen, was Ökonomen die Bereitstellung von globalen öffentlichen Gütern bezeichnen. Globalen öffentlichen Gütern. Erstens bieten die USA einen Sicherheitsschirm, der für die großartigste Ära von Frieden gesorgt hat, die die Menschheit je erlebt hat. Zweitens stellen die USA den Dollar und ihre Staatsanleihen zur Verfügung, die das globale Handels- und Finanzsystem ermöglichen, das wiederum die größte Ära des Wohlstands ermöglicht hat, die die Menschheit je erlebt hat. Beides ist für uns mit hohen Kosten verbunden. Was die Verteidigung betrifft, so gehen unsere Männer und Frauen in Uniform heldenhafte Risiken ein, um unser Land und die Welt sicherer zu machen und unsere Freiheiten für unsere Kinder und Kindeskinder zu bewahren. Und wir besteuern hart arbeitende Amerikaner kräftig, um die globale Sicherheit zu finanzieren. Was unsere Finanzen betrifft, so hat die Reservefunktion des Dollars zu anhaltenden Verzerrungen der Wechselkurse geführt und zusammen mit den unfairen Handelshemmnissen, die andere Länder schaffen, zu unhaltbaren Handelsdefiziten beigetragen. Diese Handelsdefizite haben unser verarbeitendes Gewerbe und viele Arbeiterfamilien und ihre Gemeinden dezimiert, bloß um den Handel zwischen Nicht-Amerikanern zu erleichtern. Und was für ihn daraus folgt, ist die Forderung einer Lastenteilung. Also eben unter anderem diesem Zollregime, auf das wir noch zurückkommen. Aber bleiben wir einen Moment bei dieser Sonderstellung. Also auch hier, worüber redet er? Globale öffentliche Güter. Amerika stellt der Welt seinen Dollar zur Verfügung. Inwiefern stellt Amerika der Welt seinen Dollar zur Verfügung? Na ja, schlicht ja erstmal dadurch, dass amerikanische Investoren ihn benutzen, um auf den Reichtum der Welt zuzugreifen. Also um sich mal als allererstes die Erzeugnisse anderer Volkswirtschaften anzueignen, aber mehr noch, um eben auch Fabriken zu errichten, sich die Produktivkräfte anderer Länder zu kaufen, also zu investieren, Ausbeutung andernorts zu organisieren, also zur Quelle auch dort der Verwertung ihres Dollarkapitals zu machen. Also kurz, dass der Mann behaupten kann, ja, Amerika stellt der Welt den Dollar zur Verfügung. Ja, die ganze Welt wirtschaftet mit Dollar, naja, das heißt eben gar nichts anderes als, ja, weil die USA eben die ganze Welt zum Anlageplatz, zur Renditequelle ihres Dollars, ihres Kapitals gemacht haben. Deswegen wirtschaftet die ganze Welt mit Dollar. Die USA haben der Welt ihre Staatsanleihen zur Verfügung gestellt. Ja, was heißt denn das? Sie haben die Staatsanleihen zur Verfügung gestellt. Naja, erstmal haben sie sie ihnen verkauft. Sie haben privaten und staatlichen Investoren erlaubt, die Wertpapiere des amerikanischen Staates, auf die der Zinsen zahlt, zu kaufen und zu handeln. Also mit anderen Worten, sie haben der Welt erlaubt, dem amerikanischen Staat seinen Haushalt, seine Ausgaben zu finanzieren. Also sich Verschuldung zu leisten. Dass das heißt, Amerika verschuldet sich bei der Welt, dass das ja von Myron mal eben ausgedrückt wird, als ja Amerika stellt der Welt seine Schulden, seine Anleihen zur Verfügung. Das verweist auf den Sonderstatus, den Amerika dabei tatsächlich genießt. Also, dass sich Amerika über die Frage, ob diese Schulden genommen werden, tatsächlich überhaupt keine Gedanken machen muss. dass diese Schulden gefragt sind, dass die als Devisenreserven in den Nationalbanken so einiger Staaten liegen. Dass also diese Schulden bzw. der Schuldner, die USA, unbedingte Kreditwürdigkeit genießen. Das, was in der Sache angesprochen ist, wenn er sagt, wir stellen das der Welt zur Verfügung, das ist eigentlich, dass die USA dieses Privileg benutzen, dass sie darauf zurückgreifen, dass sie sich eine Verschuldung leisten, die an überhaupt nichts Maß nimmt, außer was diese Nation an Konkurrenzbedarf hat. Die Frage, können wir uns das leisten, stellt sich für dieses Land nicht. Alles, was diese Nation braucht, an Kriegs-, an Konkurrenzbedarf, alles, was sie braucht, um die Überlegenheit gegenüber einer ganzen starken Welt zu sichern, das kann sie sich auch leisten. Das heißt, ja, wir stellen der Welt unsere Anleihen zur Verfügung. Und das hat vielleicht einerseits was Unverschämtes, dass das in den USA als der Dienst, den sie an der Welt leisten, firmiert. Auf der anderen Seite das, was Myron da anspricht. Ja, damit ermöglichen sie ein globales Handels- und Finanzsystem. Da ist ja auch durchaus was dran. Diese Verschuldung ist tatsächlich die Grundlage des globalen Geldsystems. Das, was er mit der Reservefunktion anspricht, der Dollar hat eine Reservefunktion. Und die kostet dann auch noch den Steuerzahler so viel. Das heißt eigentlich in der Sache erstmal gar nichts anderes als die Schulden, die Amerika in die Welt setzt. Die sind überhaupt der Wert. Das ist überhaupt der Reichtum, mit dem alle anderen Nationen die Werthaltigkeit ihrer jeweiligen Währung beweisen. Das ist der Reichtum, in den sie ihre Dollars stecken, die sie verdienen, und mit dem diese Nationen überhaupt dafür einstehen, dass das, was ja, Geldbesitzer bei ihnen vor Ort vielleicht in ihren Grenzen allemal hinkriegen, dass sie mit dem Geld, das diese Nationen jeweils emittieren, also ihrer Gesellschaft zur Verfügung stellen, auf die Reichtümer, die es da gibt, zugreifen, dass sie Leute beschäftigen und so weiter, dass sie mit diesem Geld aber eben auch international auf dem Weltmarkt überhaupt was anfangen. Das können sie überhaupt nur, weil und insofern ihr Staat in Person seiner Zentralbank in der Lage ist, für die Austauschbarkeit dieser Gelder in Dollar einzustehen. Insofern ist das, was die USA sich an Verschuldung leisten, worauf die Zentralbanken als ihre Reserve, als ihren Schatz, als ihre Beglaubigung ihrer Zahlungsfähigkeit zurückgreifen. Das ist letztlich das eigentliche Geld der Welt. Die Schulden dieser Nationen sind das eigentliche Geld der Welt. Das ist das, was alle anderen Nationen unbedingt verdienen müssen. Also von daher, dass die Amerikaner sich verschulden, dass sie sich jede Verschuldung leisten, die sie für fällig halten. Das ist tatsächlich insofern ein Dienst an der Welt, als sie damit einem ganzen internationalen Geldsystem überhaupt den Stoff liefern, die Verkörperung von kapitalistischem Reichtum, um den der Rest der Staatenwelt konkurriert. Und mit dem sie, wenn sie ihn verdient haben, dann den Reichtum, auf den es ankommt. Also international taugliche, gültige Zugriffsmacht. in der Hand haben. Das ist der Grund, warum, also wie ich eingangs gesagt habe, der Dollar tatsächlich unter diesem Handelsdefizit nicht gelitten hat. Weil der muss seine Werthaltigkeit gar nicht einfach durch die Handelserfolge Amerikas beweisen, sondern der Dollar ist das Geld der Welt. Deswegen konnte Amerika sich das immer leisten. Wie guckt Trump auf dieses Privileg? Also wenn ich nochmal den Wahlen dafür anziehe, ne, ich habe es schon vorgelesen, die Reservefunktion des Dollars hat zu anhaltenden Verzerrungen der Wechselkurse geführt, zum unhaltbaren Handelsdefizit beigetragen, damit verarbeitendes Gewerbe und Arbeiterfamilien dezimiert. Also das, was Trump, stellvertretend halt auch Biden, in diesem von Amerika gerne wahrgenommenen Privileg entdeckt, das ist einerseits eine einzige Schwächung. Nämlich eine Schwächung der Fähigkeit dieser Nation, durch Export am Reichtum anderer Länder zu verdienen. Und andererseits eine Schwächung, die es genau wegen dieses Privilegs, gerade wegen dem Sonderstatus, den Amerika genießt, gerade weil die ganze Welt nicht einfach schwächer ist als Amerika, sondern von dem amerikanischen Geld, vom amerikanischen Reichtum abhängt. Also eine Schwächung, die Amerika genau deswegen überhaupt nicht nötig hat. Das, was Amerika hingekriegt hat, dass die globale Nachfrage nach Dollar und nach Dollarschulden nicht nur dem Staat eine Verschuldung über jede Grenze hinaus ermöglicht hat, dass das auch einen Finanzsektor in Amerika ermöglicht hat, eine Finanzindustrie, die auf der ganzen Welt ihresgleichen sucht, die in der Lage ist, eigentlich alles, was irgendwie an gewinnversprechenden Geschäften sich auftut, mit Geld auszustatten, mit Kredit auszustatten, also mit einem vorweggenommenen Reichtum, den noch gar keiner verdient haben muss, auszustatten und damit möglich zu machen. Dass Amerika auf diese Art und Weise, mit dieser Finanzmacht, eine ganze Welt bewirtschaftet, eine ganze Welt zu einem Anlageplatz, zu einer Renditequelle von US-Kredit gemacht hat. Und in diesem Sinne dafür gesorgt hat, dass diese Welt genauso die Beglaubigung und ständige Vergrößerung dieser Finanzmacht ist. Davon geht Trump aus. Das ist die Grundlage, die Quelle dieses Selbstbewusstseins, dieses unrelativierten Anspruchs auf Erfolg. Und was Trump überhaupt nicht akzeptiert, das ist, dass ausgerechnet das damit einhergehen soll, dass Geschäftemacher, Finanzleute diese Macht gebrauchen, um das Ausland zu stärken, um ihre Geschäfte ins Ausland zu verlegen, ihre Fabriken für Autos oder für ihre Handys oder sonst was, lieber in China, in Mexiko oder sonst was aufzuziehen. Und dass es eine Politikerelite gibt, die das auch noch zulässt. Also, diese Sicht Trumps, die thematisiert eigentlich die Kehrseite, die notwendige Kehrseite der Indienstnahme der Welt für den amerikanischen Reichtum. Die rührt an dem zentralen Widerspruch der amerikanischen Weltwirtschaftsordnung. Weil die schließt eben ein, dass auch Amerika hinnehmen muss, dass es erstens auch die Degradierung zu einem Standort hinnehmen muss, dass die Freisetzung dieser Finanzmacht über die Grenzen hinaus eben auch die Kehrseite hat, dass Amerika sich dieser Beurteilung, sich diesem Vergleich aussetzt, sich gefallen lassen muss, dass es gerade als die Macht, von der diese Finanzmacht ausgeht, auch beurteilt wird, auch verglichen wird, auch konkurriert mit anderen Standorten, die dafür tauglich sind, tauglich sein sollen. Und zweitens, dass es gerade zu dieser Finanzmacht dazugehört, dass Amerika den Erfolg seiner Finanzmacht in anderen Nationen braucht, dass Amerika nicht nur überhaupt akzeptieren muss, dass es auch zum Konkurrenten degradiert ist, sondern dass es davon abhängt, dass diese Nationen, anderen Nationen, mit denen es konkurriert, erfolgreich darin sind, die Akkumulation mit amerikanischem Kredit, mit amerikanischem Kapital zu bewerkstelligen und damit diese Finanzmacht überhaupt beglaubigen. Amerika muss es hinnehmen, dass diese Nationen neben Amerika, aber vor allen Dingen auch gegen Amerika Konkurrenzerfolge erzielen. Daran hängt die amerikanische Finanzmacht. Und das schließt in letzter Konsequenz dann eben auch ein, dass es zu dieser Art, die Welt zu bewirtschaften, dass es zu dieser Macht Amerikas dazugehört, dass ausgerechnet die Nationen, die sich dabei besonders nützlich machen, dann auch zu Potenten, zu reichen Konkurrenten aufgewachsen sind. Zu Nationen, die selber in der Lage sind, Abhängigkeiten zu stiften, die teilweise sogar selber zur Quelle von Kapital geworden sind, das in die Welt ausgeht. Und dass diese Nationen dann eben auch, gerade in dem einen der einschlägigen und prominenten Fall China, darüber zu ziemlich potenten imperialistischen Rivalen aufgewachsen sind. So. Das ist jetzt das Ende meines Teils. Ich hoffe, es ist einigermaßen deutlich geworden. Die Frage, woran stört sich Trump, verweist einen eben darauf, dass der Schaden, den er diagnostiziert, gar nicht einfach Ausweis eines Misserfolgs, sondern umgekehrt, des Erfolgs der amerikanischen Bewirtschaftung der Welt ist. Dass es diese negativen Konsequenzen nicht mehr länger hinnehmen will, habe ich schon gesagt. Wie es das bewerkstelligen will, was dafür fällig ist, ist der nächste Teil.
Ja, was fällig ist, es ist Liberation Day. Und der Tag ist lang, dauert ungefähr ein halbes Jahr inzwischen an. Das war ja der Name für den Start der großen Welthandels- oder handelspolitischen Offensive der USA. Und das war der Moment, wo man erst die Zollpolitik von Trump richtig hat kennenlernen. Und Trump sagt schon länger, dass Zölle sein Lieblingswort sind, das schönste Wort im Wörterbuch. Das hat er inzwischen ein bisschen relativiert. Er hat gesagt, Gott und Liebe sind auch gut. Aber er ist natürlich dabei geblieben, das ist immer noch das schönste Wort. Und seine Liebe beruht auf einer Gewissheit, nämlich der Zugang zum amerikanischen Markt ist für alle seine Konkurrenten, für die Kapitalisten aller Welt, insoweit auch für alle Staaten, die nicht anders rechnen als Amerika, absolut unverzichtbar. Und das macht die politische Verfügung über diesen Markt zu einem absolut effektiven und universell anwendbaren Hebel, Erpressungshebel. Das Kräfteverhältnis da im Welthandel ist für Trump so eindeutig, dass er sagt, dieser Hebel muss endlich eingesetzt werden. Die Macht, die Amerika da hat, muss endlich ausgereizt werden. Und das tut Trump bekanntlich mit Zöllen in präzedenzloser, jedenfalls lange nicht mehr gekannter Höhe. Und Trump besteht dabei auf der freien Handhabung dieses Hebels. Also je nachdem, wie zufrieden oder unzufrieden er ist mit seinen Handelspartnern, / Konkurrenten. Und Trump hat dafür eine schöne Metapher und ich sage die deswegen, weil man ein bisschen die Freude mitbekommt, die Trump hat an seiner Entdeckung. Der Trump sagt, in der Übersetzung ist es weniger schön, aber kommt trotzdem rüber, ich bin dieser riesige Laden. Es ist ein riesiger, wunderschöner Laden und jeder will dort einkaufen. Mir gehört der Laden im Namen des amerikanischen Volkes. Ich lege die Preise fest und ich sage, wenn ihr hier einkaufen wollt, müsst ihr das bezahlen. Jetzt lasst euch nicht dadurch verlieren, dass er die Sache auf den Kopf stellt. Es ist klar, redet nicht von Amerika als ein Laden, der was zu verkaufen hat, sondern viel zu kaufen hat. Aber gut, die Botschaft versteht man trotzdem. Es ist ein unschlagbarer Erpressungshebel, den er in der Hand hat. Was Trump mit diesem Hebel will, also was er mit den Zöllen erreichen will, das erläutert er vorbildlich, deutlich und transparent. Noch ein Zitat. Ich sage immer, Zölle sind das schönste Wort im Wörterbuch. Sie werden uns nämlich verdammt reich machen. Sie werden unsere Unternehmen zurückbringen, die uns verlassen haben. Diese zwei Punkte will ich etwas auseinandernehmen. Erstens, die Zölle werden uns verdammt reich machen. Ja, erstens darüber, dass sie ungeheuer viel Geld in die Staatskasse spülen sollen. Sogar genug, um die große Staatsschuld Amerikas zum Verschwinden zu bringen. Womöglich sogar so viel, dass man in Erwägung ziehen kann, die interne Steuerbehörde abzuschaffen. Das war eine Zeit lang eine Überlegung. Und die könne man dann ersetzen durch eine externe Steuerbehörde, das wäre die Zollbehörde. Und die wäre zuständig für, und das ist entscheidend, für die unmittelbare Aneignung von fremdem Geld für den US-Staat. Das ist der erste Witz an diesen Zöllen. Der US-Staat bedient sich an jede Benutzung, an jedem Stück Benutzung des amerikanischen Markts durch ausländisches Kapital. Und umgekehrt an jede Benutzung ausländischen Exporteure für amerikanische Kapitalisten. Dass der Trump das macht und dass er auch so redet und dass er das so in so ungekannter Höhe macht, das mit den Zöllen, das bringt ihm den Vorwurf ein, dass er dadurch auf jeden Fall die Preise für US-Konsumenten erhöhen wird, seines Firmen oder seines Endkonsumenten. Er werde also den Amerikanern das Leben schwerer machen als leichter, ärmer als reicher machen. Und darauf hat Trump eine doppelte Antwort. Und die eine Antwort heißt, von wegen. Er ist sich einfach sicher, der US-Markt ist so wichtig, ist für die anderen so unverzichtbar, dass sie schon selbst die Zölle schlucken werden, also ihre Preise entsprechend senken, und da werden keine höheren Preise rauskommen. Und seitdem dürfen die Ökonomen darüber streiten, inwiefern das ist, und obwohl man das nicht so sieht, es eigentlich so ist oder es bald kommt oder längst da ist und so weiter und so fort, das geht uns alles nichts an. Es geht mir darum, erst einmal die Qualität dessen zu fassen, was Trump da macht. Also seine erste Auskunft ist, wir haben da einen Hebel in der Hand, wir tragen davon keinen Schaden. Die andere Antwort ist schön, weil sie die Sache wirklich abrundet. Die zweite Antwort heißt, und wenn schon. Wenn die Preise denn steigen für amerikanische Unternehmen, für die Konsumenten, dann lohnt sich das für uns. Es kann nur gut sein, wenn der amerikanische Staat seine Handlungsfreiheit über seine Konkurrenten wiedergewinnt. Wenn dieser Staat auf seine Kosten kommt, über die Senkung des Staatsschuldens, über die Erpressung von neuen Handelsabkommen, darüber, für die Reindustrialisierung des Standorts, der Punkt kommt gleich, dann lohnt sich das auf jeden Fall für die Nation, weil dann wird sie, auf die von Jonas schon beschriebene Weise, selber richtig in Anspruch genommen. Das muss sein. Und das hat die amerikanische Wirtschaft und alle Akteure herzugeben. Das ist die Ansage. So, das ist das erste Ziel, die unmittelbare Aneignung von fremdem Geld für den US-Staat. Das zweite Ziel lautet, da kommen die Unternehmen zurück, die uns verlassen haben, beziehungsweise da kommen ganz neue, frische Unternehmen nach Amerika. Die sollen dazu geschubst werden, damit sie die Zölle umgehen, die die Staatskassen füllen sollen, und direkt in Amerika produzieren und ihr Zeug verkaufen. Was ist da das Ziel? Es soll hier statt dort produziert werden. Aber gut, auf dieser Seite sind dann, muss man sagen, dort statt hier. Es sollen Arbeitskräfte in Amerika in Anspruch genommen werden, nicht anderswo. Und nicht nur das, mit diesen neuen Handelsabkommen, die Trump unter Androhung oder auch unter Anwendung diese Zollwaffe herbeierpressen will, da will er Investitionszusagen sehen. Das heißt, handfeste Summen. Ja, so und so viel Milliarden an Geld, an Kapital, das auf dem US-Standort angelegt werden soll. Teilweise soll der Präsident selbst über die Anwendung entscheiden können. Und auch mit Gewinnbeteiligung des US-Staates. Was ist die Qualität von diesem Ziel? Und übrigens egal, ob die Investitionszusagen wirklich zustande kommen, da sind die Experten sich auch nicht so einig, und auch das geht uns erstmal nichts an. Interessant ist das Ziel, nämlich die unmittelbare Aneignung von fremdem Kapital für den US-Standort. Also nicht, wir sind ein paar neue Bedingungen für die Konkurrenz, sondern her mit eurem Kapital. Das in Ergänzung zum ersten Punkt, her mit dem Geld. Und die Handelsabkommen, die der Trump auf die Art herbeiführen will, sollen ebenfalls feste Kaufzusagen beinhalten, zum Beispiel für amerikanische Energieträger, sogenannte Freiheitsenergien. Das Handelsabkommen mit der EU beinhaltet sowas. So und so viele Milliarden kauft ihr uns schon ab. Sojabohnen und so weiter. Was ist das? Schon wieder nicht einfach so etwas wie die Modifikation von Bedingungen der Konkurrenz, sondern die unmittelbare Aneignung von fremdem Geld für US-Kapital. Zusammengefasst, also von diesem Überblick über diese Ziele, man merkt, wenn Trump Zölle verhängt, dann nicht so, wie man Protektionismus sonst kennt, wie das sonst genannt wird. Darunter stellt man sich so etwas vor, wie ein Staat schützt einheimische Unternehmen, um sie erstmal groß werden zu lassen, damit sie idealerweise in die Lage kommen, der Weltmarktkonkurrenz standzuhalten. Um sowas Defensives geht es von vornherein nicht in diesem Fall, sondern es geht unmittelbar um das Einfahren des Nutzens, eigentlich um so etwas wie eine Erfolgsgarantie. Unmittelbare Aneignung von Reichtum als Geld und als Kapital. Es geht darum, noch allgemeiner ausgedrückt, dass Amerika die nützlichen Ergebnisse der Konkurrenz diktiert. Also nicht einfach die Bedingungen aushandelt, sondern die Ergebnisse diktiert. Und das wird so schön deutlich, ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt, an der Zollformel, die Trump der Welt präsentiert hat am besagten Liberation Day. Da hat er so eine große Tafel gehabt und so, und da waren lauter Zollhöhen drauf. Und die Formel, die geht dem Sinn nach ungefähr so: Die Handelsdefizite, die die USA gegenüber unterschiedlichen Ländern jeweils haben, das wird berechnet wie der Schuldenstand, den die anderen bei der USA haben. Das heißt, der Handelserfolg der anderen in Amerika, die Überschüsse, die sie einfahren, das berechnet Amerika wie Kredite, die der Staat vergeben hat, und jetzt ist die Rückzahlung fällig. Auch das ist eine Art auszudrücken, wie sehr es Trump darauf ankommt, eine Erfolgsgarantie herbeizuführen, Schulden einzutreiben. Und das, dieses Verhältnis, das ist der erste Gehalt dessen, was er meint, wenn er sagt Liberation, also Befreiung. Amerika befreit sich von der Ausnutzung, von den Lasten, die seine Konkurrenten ihm bereiten, wenn sie an Amerika mehr Geld verdienen als umgekehrt. Und der zweite Gehalt, das ist schon darin ausgedrückt, Amerika befreit sich zu einer Sonderstellung über die Konkurrenz. Es macht ein Recht auf Erfolg, auf nützliche Ergebnisse geltend. Mit dieser Sorte Wirtschaftspolitik überführt Trump die schon geschilderte, für Amerika so einzigartig nützliche Weltmarktkonkurrenz in so etwas wie ein Tributverhältnis. Also ein Tributverhältnis, in dem alle Länder gegenüber Amerika stehen, speziell gegenüber Amerikas exekutive Spitze. Die anderen Konkurrenten haben Amerika praktisch als einen Konkurrenten jenseits der Konkurrenz anzuerkennen. Sie haben ihre ökonomischen Erfolge explizit in den Dienst amerikanischer Bilanzen zu stellen. Und sie haben sich dabei, das ist am Anfang, es bleibt nicht dabei, aber das ist am Anfang sehr wichtig gewesen, sie haben sich auch diplomatisch entsprechend aufzuführen. Den Idealzustand, den Trump da vor Augen hat, den hat er auch mit entzückender Freude ein paar Tage nach seinem Liberation Day beschrieben. Er hat berichtet, jetzt muss man nicht fragen, ob es so stimmt, sie küssen mir den Arsch, ich glaube, so geht die Übersetzung. Die sagen, oh, bitte, bitte, oh Herr, mach mit uns einen Deal, wir machen alles, wirklich, wir machen alles. Das Ernste an dieser Albernheit ist eben das Beschriebene. Dieses Dienstverhältnis, also wenn man sich vor Augen führt, worin das besteht, also dieses Dienstverhältnis, das Trump durch den Einsatz der ökonomischen Erpressungsmacht der USA erzwingen will, herbeiführen will, das beschränkt sich gerade deswegen gar nicht auf die Erpressung oder auf die Herbeiführung der schon erwähnten ökonomischen Dienstleistungen. Na, her mit eurem Geld, her mit eurem Kapital. Es gibt viele Beispiele, es gibt jeden Tag neue Beispiele. Jeder wird ein paar kennen. ob es um Brasilien geht. Da war der Fall, wo Trump gesagt hat, das geht nicht an, dass diese X, also ehemals Twitter, mit Zensurforderungen belegt wird. Es geht auch nicht an, dass mein Kumpel Bolsonaro schlecht, also unfair behandelt wird. Das ist eine enge Alliierte von mir. Da gibt es Zölle. Er stiftet damit auch eine Art Frieden, versucht Indien dazu zu zwingen, weniger Öl und Gas aus Russland zu kaufen, also Indien dazu zu bringen, die russische Kriegsmaschinerie auszutrocknen. Und auch Russland selbst, auch wenn der Trump sagt, es ist nicht so leicht, weil gar so viel Handel führt oder hat Amerika nicht mit Russland, das soll trotzdem gezwungen werden dazu, seine Kriegsziele schlicht aufzugeben. Und ein schönes Beispiel, das in letzter Zeit ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, das ist Kanada. Da hat der Trump gleich gesagt, das Hauptproblem ist, es kommt viel Fentanyl über die Grenze, es kommen auch Migranten über die Grenze. Bitte nicht fragen, ob es stimmt, darauf kommt es nicht an. Und vor allem hat der Trump gesagt, wenn wir schon dabei sind, also wenn ich mich schon über die Grenze beschwere, dann heben wir die Grenze einfach auf. Dann soll Kanada Teil der USA werden. Und das Interessante daran ist das Argument gewesen, das der Trump geliefert hat. Der hat sich darauf bezogen, dass der Trudeau, das war der damalige Premierminister, dass er gesagt haben soll, wenn du, Trump, diese Zölle gegen uns verhängst, dann gehen wir unter. Ökonomisch können wir nicht leben mit solchen Zöllen. Das hat Trump genau richtig verstanden, nämlich gemäß der einzigen Sprache, die er spricht, und die ist ziemlich objektiv. Nämlich, er hat diese Aussage des Kräfteverhältnisses entnommen. Und dieses Kräfteverhältnis ist offenbar so eindeutig, nämlich, dieses Land kann nicht leben ohne Amerika. Dann macht Trump genau damit ernst. Ja, wenn es schon so ist, dass deine Souveränität dermaßen von Amerikas Sonderstellung abhängt, von der Größe unseres Marktes, von der Unverzichtbarkeit unseres Geldes, dann ist deine Souveränität arg formell. Dann ist es sehr artificial, würde Trump sagen, sehr künstlich, nicht natürlich. Das heben wir auf. Und ich habe dieses Beispiel deswegen ausgewalzt, weil darüber klar wird, auch wenn dieser Fall immer noch ein bisschen Witzcharakter hat, weil in dem Fall klar wird, dass diese Sorte Wirtschaftspolitik etwas unterstellt, was deswegen Trump dauernd zur Sprache bringt. Nämlich ein unmittelbares Unterordnungsverhältnis zwischen Souveränen. Also unmittelbar eine militärische Machtfrage. Diese Forderungen sind nicht zu denken, ohne die einzigartige Überlegenheit der USA. Jetzt bitte auch nicht fragen, ob die Macht der USA wirklich dafür reicht, Kanada zu erobern. Man merkt, wie sehr Trump mit der Gewissheit operiert, dass er eine militärische Schlagkraft auf seiner Seite hat, dass es gar nicht lächerlich ist, mit der Größe seines Marktes die Unterordnung von Staaten herbeiführen zu wollen. Das ist das, was Trump aus dem macht, wozu die von Jonas beschriebene, so wunderschön hässliche Weltordnung gebracht hat, was die zustande gebracht hat. Das überführt Trump in eine andere Sorte Benutzungsverhältnis, und zwar in eins, wo die Gewaltfrage zwischen Souveränen, jetzt sage ich so unbestimmt, unmittelbar auf dem Tisch ist. Der Trump führt sich so auf, und zwar als Erfolgsweg dabei, als sei diese Über- und Unterordnungsfrage schon entschieden. Und diese Forderung nach Unterordnung richtet sich einerseits gegen alle. Ja, auf der Tafel damals stand, glaube ich, so gut wie jedes Land, bekanntlich auch Länder, wo nur Pinguine sind, also der ist gründlich. Die Forderung richtet sich aber vor allem an zwei Rivalen. Das sind auch die, die Jonas am Ende, ich weiß nicht, ob explizit, jedenfalls implizit zur Sprache gebracht hat. Echte Rivalen, die es gerade durch die erfolgreiche Benutzung für den weltweiten Dollarkapitalismus es zu einem Status gebracht haben, also zum Status von Rivalen gebracht haben, die die Sonderstellung der USA bestreiten und auf jeden Fall bestreiten wollen, die selber so eine Währung haben wollen und es nicht drunter tun wollen. Die folgen den Maßstäben der USA. Die selber wissen, dass sie so eine Macht sein müssen, die ihre militärische Macht gegen solche Forderungen stellen können. Ohne das geht's nicht. Auch das, auch oder auch da folgt man den Maßstäben der USA. Und diese zwei Mächte heißen EU und China, sagen wir mal Europa und China. Ich fange mit Europa an und mache ich weiter mit China. Und es wird darum gehen, was ist das so von einer Qualität, von imperialistischem Verhältnis, das Trump jetzt einführt. Nehmen wir mal das Verhältnis zu Europa. Bekanntlich hat Trump den Westen abgesagt. Er ist aus der NATO noch nicht ausgetreten. Er hat der EU auch gar nicht den Krieg erklärt. Aber er macht schon deutlich, dass die transatlantische Partnerschaft, wie man es bislang kannte, also diese wunderschöne Innigkeit als Wertegemeinschaft, Geldwerte, Demokratie als wunderschön gelungene Art, eine kapitalistische Klassengesellschaft zu beherrschen. Diese Innigkeit ist ein für alle Mal vorbei und muss das auch sein. Der Trump macht sich nichts vor. Er drückt es auf seine bekannte scharfe Art und Weise aus. Die sagt, jetzt komm, die EU wurde gegründet, um uns zu bescheißen. Und dafür erntet er den Vorwurf beiderseits des Atlantiks, eine gerade für Amerika so überaus nützliche Erfolgsstory mutwillig zu zerstören. Und an der Erfolgsgeschichte, also daran, dass die transatlantische Wertegemeinschaft, vor allem verkörpert in der NATO, dass das eine Erfolgsstory für Amerika ist, da ist auf jeden Fall was dran. Zusammen mit der NATO haben die USA es ja immerhin geschafft, nicht nur die Gesellschaften des Westens auf Konkurrenz und Kapitalwachstum zu verpflichten, sondern auch die ganze Welt. Sie haben die realsozialistische Alternative erfolgreich besiegt, zu deren Beseitigung sie überhaupt ihren Militärclub gegründet haben. Und seitdem gibt es wirklich nur noch die eine Welt der kapitalistischen Konkurrenz. Die ganze Welt, Land und Leute, steht denen gegenüber frei, die genug Geld haben, um es Kapital zu nennen und es auch anzulegen. Und alle Staaten der Erde verstehen und betätigen sich als Konkurrenten um diese Sorte Nationalreichtum, der, ich erinnere daran, immer noch hauptsächlich auf Dollar lautet, immer noch einen einzigartigen Beitrag zur Macht dieser Währung leistet. Ja, dann ist die Frage, ist Trump verrückt, darauf zu verzichten? Oder nur undankbar? Ja, eher Letzteres. Es ist auf jeden Fall so, gerade mit und nach diesem Sieg über die kriegerisch potente Sowjetunion ist dieser Verein NATO ein sehr seltsames Ding geworden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Zusammenschluss von Konkurrenten. Das ist ein Zusammenschluss von konkurrierenden kapitalistischen Mächten und zwar nicht bloß als punktuelles Zweckbündnis, sondern als die feststehende Prämisse ihrer Konkurrenz. Ein Zusammenschluss von Konkurrenten als Prämisse ihrer Konkurrenz. Die Haltbarkeit von diesem Widerspruch, das unterstellt schon einen gemeinsamen und sehr potenten Feind, aber das ist gerade der Witz an dem Sieg der NATO, an dem Erfolg der NATO und dieser Erfolgsstory. Der Feind ist weg. Und damit ist die NATO selbst nichts als ein Haufen von Staaten, die um dasselbe Ziel wie alle anderen konkurrieren. Das ist ja gerade der Ausdruck ihres Erfolgs. Und damit entfällt zwar offensichtlich nicht die NATO, die gibt es ja immer noch, auch mit Beistandsklauseln. Die hat ja auch einige stattliche Kriege geführt. Die lässt derzeit einen sehr großen Krieg in der Ukraine führen. Und bei denen geht es um die Rettung einer europäischen Friedensordnung, heißt es, und einer regelbasierten Weltordnung. So nennt man das. Und das ist offenbar eine Sache, bei der diese Mächte auch jenseits solcher heißen Kriege einfach davon ausgehen, dass diese schönen Dinge, europäische Weltordnung, regelbasierte Weltordnung, nicht zu haben sind, ohne das Niveau an Gewalt, das nur eine NATO zustande bringen kann. Also der Gewaltbedarf dieser Länder ist nach wie vor enorm. Also auch ihr Bedarf nach der Macht der jeweils anderen Alliierten. Es ist bloß so, der Charakter ihres Zusammenschlusses ist mit ihrem Erfolg immer noch unwiederbringlich vorbei. Oder anders, sorry. Der Charakter ist anders. Die NATO ist nicht mehr die Prämisse ihrer Konkurrenz, sondern selbst ein Feld ihrer Konkurrenz. Und die dreht sich darum, wer kann die Macht der jeweils anderen für sich funktionalisieren. Die ewige Unzufriedenheit der USA mit diesem Bündnis, die lautete immer auf mangelnde Lastenteilung, also Burden Sharing. Na, also die Partner tun nicht genug für ihre Sicherheit, die nutzen die USA aus. Und da hat man immer wieder geheuchelt suggeriert, die anderen tun nicht genug für die gemeinsame Sache. Und das war nie ganz ehrlich, diese Suggestion eines festen gemeinsamen Zwecks. Und das räumt Trump einfach allemal auf oder aus. Er behandelt den Anspruch Europas auf so etwas wie gleichberechtigte Partnerschaft. Er nimmt diesen Anspruch auf gleichberechtigte Partnerschaft als Verstoß gegen Common Sense. Er sagt, die militärische Abhängigkeit der EU von amerikanischen Waffen, diese Abhängigkeit muss sich zeigen, muss fühlbar werden in unserer Wertegemeinschaft. Also mit der Unterwerfung der NATO unter die Freiheit der USA zu entscheiden, für welchen amerikanischen Nutzen und wo sie gut sein sollte. Sie haben Beiträge zur Entfaltung der US-Macht, mittelamerikanische Freiheit oder gar nichts zu sein. Das ist die Art und Weise, wie Trump mit dem Erfolg des amerikanischen Imperialismus ernst macht. Und die Deals der USA mit Europa sehen entsprechend aus. 5% ihrer Haushalte gehören ab sofort der NATO und dabei kommt es weniger auf die Zahl an, sondern mehr auf die Qualität, die darin ausgedrückt ist. Nämlich, ich sage 5%, das ist die neue Messlatte. Morgen vielleicht 10%. Worum es geht, ist, Trump sagt an und eignet sich unmittelbar die Schlagkraft seiner Konkurrenten, in diesem Fall seiner Alliierten, an. Und auch für Europa gibt es neue Zölle. Die sollen Geld in die US-Staatskasse leiten. Und auch da gibt es die Zusage zum Kauf von amerikanischem Öl und Gas in vorher bezifferter Höhe. Also in diese Sorte eindeutige Unterordnungsverhältnis will Trump diese wunderschöne Partnerschaft überführen. Das muss sein. Das ist nämlich ein Rivale von der Größe, dass er die amerikanische Sonderstellung in Frage stellen kann. Dieser Imperativ gilt umso mehr für den richtigen Haupthauptfall, diese Forderung nach Unterordnung, und das ist China. Auch und erst recht hier gilt, Unterwerfung muss sein, aber die ist nicht einfach so zu haben. China kann man Ergebnisse nicht diktieren. Gegenüber diesem Land kann man die Stellung nicht einnehmen, die absolut sein muss. Dieses Verhältnis, was wirklich sein muss, das geht so nicht. Das ist es, was sich in diesem Wechselbad der Gefühle oder in dieser Wechselbad der diplomatischen Gefühle ausdrückt, dem man seit einiger Zeit beiwohnt. Und jetzt gerade mit dieser neuen Runde Handelsdiplomatie mit China. Einerseits stößt Trump sehr große handelskriegerische Drohungen aus und macht eindeutige Feindschaftserklärungen. Zugleich macht er große diplomatische Freundschaftsbekundungen, nimmt beschlossene Maßnahmen demonstrativ zurück, beziehungsweise schiebt sie auf. Er zielt und feiert Abkommen, die mehr Fragen offen lassen als beantworten und zu denen der Trump selbst sagt, ach, machen wir das einfach jedes Jahr wieder. Und das ist einerseits witzig, wenn er sagt, das ist der beste Deal aller Zeiten, 12 auf einer Skala von 1 bis 10, so geil, machen wir es nächstes Jahr wieder und so. Das hat was Witziges und andererseits, das ist schon wieder so sachgerecht. Man merkt, wie sehr der Trump, so sehr er davon redet, dass es auf dieser Welt einen Ausnahmezustand gibt, einen Notstand, den Amerika beheben muss und für den Trump auch besondere Kompetenzen in Anspruch nimmt. Die Sache ist es nicht. Es ist mehr so, dass Trump einen neuen Normalzustand herbeiführen will. Und der heißt Common Sense. Und der besteht in der unmittelbaren politischen Erpressung. Und dafür sind alle ökonomischen Mittel, alle ökonomischen Ergebnisse der bisherigen wunderschönen Handelsordnung als Hebel dafür gut, als Waffen dafür gut. Also auf der einen Seite tritt Amerika an mit der Verfügung über ganz fortschrittliche Technologien, Halbleiter und so, Chips. Besonders wichtig für China ist ganz fortschrittliche, schrittliche Waffenindustrie. Umgekehrt. China hat seltene Erden. Die sind dafür gut, den Amerikanern bei Bedarf vorzuenthalten. Die braucht Amerika wiederum für seine fortschrittliche Waffenproduktion und so weiter. So sieht die Welt aus, oder so sieht der neue Normalzustand aus, in dem Trump die Erfolge der bisherigen Ordnung überführt. Und damit setzen diese beiden Mächte miteinander und gegeneinander, USA und China, die Maßstäbe. Und damit kommt man auf den Anfang von Jonas Teil, nämlich, wir sind inzwischen in einer Welt, was man begutachten kann an Trump und an diese neuen Phase oder Stadium, wie auch immer. Was man begutachten kann, ist das, was die bisherige Ordnung geschaffen hat. Kapitalistische Mächte, so groß und so ehrgeizig, die tun es nicht drunter, wirklich die ganze Welt in Anspruch zu nehmen. Und die ist immer noch nicht groß genug für alle. Und alle Mittel, die sie da in Anschlag bringen, die haben sie nirgendwo sonst her, als aus dieser bisherigen Ordnung. Jetzt kann man dem beiwohnen, dass sie zeigen, wofür das alles gut sein kann. Gut, jetzt ist Schluss. Jetzt kannst du fragen.
Ja, ich habe nicht kapiert, du hast am Ende bei dem Verhältnis von dem Trump zu China gesagt, dass was der Trump da am Wickel macht, hat, ist einerseits etwas, was für die Amis sowas wie ein Notstand ist, der Sache nach, weil sie mit dem, was China betreibt und betreiben will, ein Angriff ist auf das, was die Amis unbedingt beanspruchen, nämlich, dass sie die Welt beherrschen. Du hast einerseits gesagt, das ist der Sache nach ein Notstand und das würde man auch diesem Handelsdeal da ansehen, weil es ja einerseits davon zeugt, dass der Trump das, was er da an Rückstufung oder Fixierung von China auf so einen Unterlegenheitsstatus durchsetzen will, nicht schafft, dass er das nicht kann. Also insofern Notstand. Und dann hast du gesagt, aber, ja, ich weiß nicht, du hast ja davon geredet, was führt das in so einer Art Normalzustand oder so ähnlich. Das habe ich nicht kapiert.
Ich mache es mal nochmal anders. Ja. Ich sage es nochmal anders. Das Verhältnis zwischen einerseits muss es sein, andererseits geht es nicht, das ist ein Notstand und ein Normalzustand. Die Notlage ist vielleicht klar. Amerika besteht darauf, das, was die bisherige Benutzung der Welt geschaffen hat, das hat Amerika groß und stark gemacht, aber zugleich enorm schwach gegenüber Rivalen. Für diese Schwäche steht vor allem China. Trump steht auf dem Standpunkt, Amerika braucht einen Bruch mit den alten Methoden der wechselseitigen Benutzung, damit das Ziel, das es immer gegeben hat, gleich bleibt. Nämlich die Untermauerung der Amerika, der Untermauerung, Unterfütterung, Sicherung der amerikanischen Suprematie. Das muss sein. Und das ist etwas, der Trump sagt, dieses Kräfteverhältnis muss als solches herbeigeführt werden. Das hat eigentlich die Qualität eines Kriegsergebnisses. Und daher auch die Nostalgie der Trump-Regierung für die Anfangsjahre der Nachkriegsordnung und auch für den Anfang der Globalisierung. Nämlich für den absoluten Qualitätsunterschied zwischen USA und dem Rest der Welt. Das will Trump herbeiführen. So eine Unterordnung, die gewinnt überhaupt ihre Bedeutung dadurch, dass die Großen unterworfen werden. Gerade das ist nicht zu haben. Das macht diese Rivalen so problematisch. So. Jetzt kann man sagen, einerseits ist es der Ausdruck eines Notstands. Da muss man ganz andere Seiten aufziehen. Und andererseits sagt Trump, Xi, das ist einfach ein großer Freund von mir. Der ist super. Jetzt kann man sagen, da gibt es die herzliche Bewunderung für einen wirklich erfolgreichen Führer. Mann, wie der sein Volk im Griff hat, das mache ich bei mir auch demnächst. Das brauchst du auch nämlich. Aber das ist es ja gar nicht. Der Trump, der fühlt sich sichtlich wohl in dieser Sorte Konkurrenz, wo er auf der einen Seite Drohungen ausstößt, die haben so etwas zum Inhalt wie den Abbruch des Handels, wenn man wirklich ernst machen würde damit. Andererseits soll das nicht sein. Und dem entnehme ich, dass es verkehrt wäre zu sagen, ah ja, das ist erstmal die Behebung eines Ausnahmezustands und dann gibt es ein Zurück zu Business as usual. Ja, dann können wir wunderbar zu den bisherigen Formen der Weltbenutzung zurückkehren, wir müssen aber dieses Problem ausbügeln. Das ist der neue Normalzustand. Die Inanspruchnahme und Anwendung von sämtlichen ökonomischen wie militärischen Abhängigkeiten, um ein unmittelbares Konkurrenzverhältnis am Verhandlungstisch herbeizuführen, vorläufig am Verhandlungstisch. Das habe ich gemeint. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Was ich gerade gesagt habe, ist, es soll kein Zurückgeben zu der bisherigen Weltordnung. Aber der Hauptwitz ist, es gibt auch kein Zurück. Es gibt auch kein Zurück. Warum? Weil die bisherige amerikanische Weltordnung überhaupt kein Fehler der Vorgänger war. Das ist gerade der Witz. Biden, so sehr der Trump in jedem Interview, so auch gestern, tausendmal sagt, der Biden war ein großer Versager. Also der mit seinem Autopen und so. Wer es weiß, weiß. Das ist dann nicht die Wahrheit. Das ist ein Punkt, wo der Trump wirklich ungerecht ist. Das, wozu China und Europa es gebracht haben, das ist nicht der Ausdruck eines Versagens, sondern genauso ging der Erfolg der amerikanischen Weltordnung. Und der gibt den Nutzen, für den diese Ordnung da sein soll, wirklich nicht mehr her. Er hat diese Konkurrenten produziert. Und deswegen sage ich, so, jetzt kann man anschauen, wofür diese Mittel, die in dieser alten Ordnung geschöpft werden, wofür dieser Erfolg in Zukunft gut sein soll.
Okay.